Hi und willkommen im Influence-Podcast. Heute mit einem Gast, der Community-Management nicht nur lebt, sondern komplett neu denkt. Steve Uri, Gründer von Alondra Social. Kleiner Flashback von mir, einer meiner allerersten Jobs in der Branche war Community-Managerin. Und ich habe damals 2015, das ist schon über 10 Jahre her, für Lenovo auf Facebook User-Fragen beantwortet. Ich dachte mir damals schon, okay, das ist irgendwie ein bisschen Kundenservice, aber eigentlich auch so viel mehr. Und heute, fast 10 Jahre später eben, zeigt Steve genau das auf einem ganz neuen Level. Er kommt ursprünglich aus dem Einzelhandel, hat gelernt, was echte Nähe zur Zielgruppe bedeutet und diese Erfahrungen dann nahtlos übertragen in die digitale Welt. Mit Alondra hat er eine Unit geschaffen, die Community Management strategisch denkt, gesellschaftlich einordnet, mit Haltung arbeitet, aber auch operativ für Marken richtig stark umsetzt. Und wir sprechen über verschiedene Aspekte des Ganzen. Das nächste Level tatsächlich, dass viele Marken gerade im Community Management freischalten oder verschlafen. Warum Community Management ein Business Case ist, selbst ohne Conversion KPIs. Wie Steven und sein Team mit Hate Speech, Frust und Verantwortung umgehen. Und was es wirklich braucht, um heute eine Community aufzubauen, die bleibt und die auch ehrlich funktioniert. Also, wir reden im Grunde über Influence im Kontext von starkem Community Management. Ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Spaß, Inspiration und mit Sicherheit auch sehr viel Wissensaufbau mit Steve Uri im Influence Podcast. Hi Steve, willkommen im Influence Podcast. Schön, dass du da bist.
Hi Alina, ich freue mich sehr, heute endlich hier sein zu dürfen.
Endlich, ja genau. Es hat ein paar Anläufe gebraucht tatsächlich und es brennt mir auch schon die ganze Zeit unter den Nägeln, weil wir heute über ein Thema sprechen, was so konkret hier im Podcast in 100 Folgen tatsächlich noch nie stattgefunden hat, Community Management. Das nehmen wir heute ganz besonders in den Blick und mir ist eben so auf dem Weg hoch eine Frage in den Sinn gekommen, sind eigentlich Community Manager mittlerweile auch Influencer oder sind wir noch nicht ganz da? Was würdest du sagen?
Ich glaube, solange die Gesichter dahinter noch nicht ganz so bekannt sind, dauert es noch ein bisschen. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da.
Ja, man hat irgendwie gemerkt, dass das Ganze doch nochmal einen anderen Stellenwert bekommen hat. Und du hast dich dem Thema nochmal ganz besonders angenommen. Ich muss dir an der Stelle mal erstmal auch noch grundsätzlich Props geben für deine LinkedIn-Beiträge, weil wer dir folgt, kriegt tatsächlich so eine Art Grundlagenbildung zum Thema Community Management. Du gibst da wirklich sehr, sehr viel Wissen weiter und ich finde auch immer sehr fundierte Gedanken zu dem ganzen Bereich. Also man merkt, du brennst wirklich dafür. Magst du mal beschreiben, wie du überhaupt dazu gekommen bist? Also wie wird man zum Community Management-Experten?
Boah, gute Frage. Erstmal vielen Dank für die Props. Ich glaube, es ist auch super wichtig, irgendwie LinkedIn weiterhin als so eine Plattform zu verstehen. Also wir betreuen ja witzigerweise kurz off-topic auch Marken im LinkedIn Community Management und ich stelle gerade da auch so ein bisschen einen Shift fest und so eine Entwicklung Richtung Gefühl Facebook 2.0. Ne? Gerade was so die Hemmschwelle betrifft, negative Kritik irgendwie zu äußern. Und das ist eine ganz gefährliche Beobachtung. Und deswegen finde ich es irgendwie wichtiger, diesen Grundkern von LinkedIn auch noch beizubehalten. Aber wie bin ich dazu gekommen? Das ist eine ganz spannende oder ganz kuriose Geschichte eigentlich. Also ich selbst bin gelernter Kaufmann im Einzelhandel, witzigerweise. Ich habe 2009 nach dem Abitur meine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel gemacht. Bin da auch ehrlicherweise irgendwie reingerutscht, weil ich hatte so ein ganz seltsamen Kindheitstraum. Ich wollte immer Berufssoldat werden und habe dann irgendwie habe auch einen 12-Jahres-Vertrag bei der Bundeswehr unterschrieben und habe dann allerdings relativ schnell festgestellt, dass das doch nichts für mich ist und kam dann wieder und wusste nicht so richtig anzufangen. Hab gedacht, gut, was machst du jetzt? Und dann lag die Möglichkeit vor der Tür, eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel zu machen bei Mediamarkt. Habe es auch angenommen, weil ich einfach irgendwie dachte, du musst irgendwas haben, ne? Und habe dann auch die Ausbildung relativ erfolgreich abgeschlossen, auch verkürzt und bin dann 2014, also nach 5 Jahren Verkauf oder 5 Jahren auf der Fläche, tatsächlich ins Büro gewechselt, genau genommen zu Aldi Süd in die Kommunikationsabteilung. Ich gebürtig auch aus Müllheim an der Ruhr komme und da hat sich das irgendwie auch angeboten. Also die haben Stellen, waren freie Stellen. Ich habe gesagt, gut, das Thema Kommunikation und Kundenmanagement hast du 5 Jahre in live gemacht, dann wirst du es auch am PC hinbekommen. Und in dieser Zeit hat man irgendwann auch gesagt, gut, wir haben auch einen Social-Media-Auftritt. Da schreiben ja auch Kunden Nachrichten, da kommentieren Kunden und boah, wer sollen sich darum kümmern und wie kann man da irgendwie rangehen? Und so bin ich tatsächlich dann ich habe dann die ersten Schritte im Community Management auch gemacht. Hatte immer ganz irgendwie ein Faible dafür, weil ich dachte, das ist total cool. So du sprichst öffentlich als Marke, die Leute wissen oder potenziell damals nur Facebook, 25 Millionen Menschen können das hier lesen, was du schreibst. Es ist super wichtig, da irgendwie fünfmal drüber zu lesen, mit einem Vier-Augen-Prinzip ranzugehen. Und dann kam irgendwann das Thema, wo man sagt, wir müssen das jetzt weiterentwickeln. Also wir können nicht nur noch reaktiv an die ganze Sache herangehen. Wir können auch nicht irgendwie die User noch siezen auf Instagram und Facebook. Das funktioniert nicht. Und dann ist es in die Richtung gegangen, dass man gesagt hat, wir bauen ein eigenes Team daraus. Hey Steve, hast du nicht Bock, das Team zu leiten? Und dann habe ich tatsächlich in-house das Community-Management aufgebaut, habe auch sofort irgendwie gemerkt, das ist so voll mein Ding. Also ich habe parallel noch den Betriebswirt an der Abendschule gemacht, weil ich einfach irgendwie auch so viel Druck und Dinge im Kopf hatte, wo ich sagte, die muss ich irgendwie loswerden und ich will mich weiterbilden. Und habe dann irgendwann festgestellt, hey, du bist voll in dieser Community-Management-Schiene. Das ist so viel mehr als einfach nur Kommentare beantworten. Du musst viel mehr daraus machen. Und ich hatte dann auch, ich sag mal, das große Privileg, da relativ frei zu handeln, auch im Sinne von Tonalität aufzubauen, das Ganze so im Sinne der Brand-Strategie irgendwie zu adaptieren. Und dann hat man damals auch die Entscheidung getroffen zu sagen, hey, wir ziehen das Community-Management vom Kundenservice aus ins Marketing. Und da war dann jemand vor 4 Jahren der Punkt, wo ich gesagt habe, stopp, ich glaube jetzt ist der richtige Zeitpunkt, auf die Agenturseite zu wechseln, weil irgendwie das Thema gewinnt in Deutschland noch nicht die Fahrt, die es eigentlich verdient. Und dann bin ich vor so ziemlich genau 4 Jahren ich bin so diesen eher untypischen Weg gegangen, von Unternehmensseite auf Agenturseite. Ja. Ich glaube, eigentlich der Rest macht es ja genau umgekehrt. Mhm. Und hab dann gesagt, gut, du machst das jetzt mit dem Ziel, das Thema Community Management in Deutschland noch weiter auszubauen und auch endlich irgendwie zu etablieren. Und irgendwie völlig planlos erstmal reingegangen und auf einmal hat es total geboomt. Also es ist irgendwie voll explodiert. Ich war damals noch bei einer mittelständischen Agentur. Wir haben auch gut Kunden betreut, da waren kleine Unternehmen bei, da waren aber auch große Konzerne bei. Und irgendwann vor so 1,5 Jahren kam dann der Punkt, wo es hieß, da jetzt musst du was Großes daraus machen. Also jetzt gerade mit Corona, auch mit Russlandkrieg, beziehungsweise dem Angriff Russlands auf die Ukraine, hat das Thema voll die Fahrt aufgenommen. Die Kommentarspalten entwickeln sich irgendwie zu einem No Man's Land. Und Marken haben auf einmal festgestellt, verdammt, wir müssen irgendwas tun. In unseren Kommentaren geht ja irgendwie total die Scheiße ab, sagen wir mal so, wie es ist. Und da war dann wirklich der Punkt, wo es hieß, so jetzt hast du gerade so eine Pioniersstellung erreicht. Also auch als Agentur kannst du dich hier gerade jetzt sehr stark positionieren und auch den Menschen da draußen einfach eine Dienstleistung anbieten, die weit über Kommentare beantworten hinausgeht. Und dann habe ich vor etwas mehr als einem Jahr auch mit Jan König gesprochen, der dann gesagt hat, hey Steve, ich habe so eine relativ wilde Idee, lass mal sprechen. Wir haben gesprochen und seit über einem Jahr bin ich dann jetzt mit Alondra, Gott sei Dank auch, sehr erfolgreich in den Gewässern Community Management unterwegs und wir stellen wirklich fest, dass es wenig bis gar keine Menschen da draußen gibt, die das Thema schon richtig verstanden haben. Bedauerlicherweise, aber ich glaube, wir sind gerade wirklich auf einer Welle, wo die Menschen die Akzeptanz und auch die Notwendigkeit dessen endlich sehen.
Ja, und auch sehen, dass so eine Art neues Level jetzt freigeschaltet werden muss, ne? Weil wie du sagst, also klar, das machen die Leute seit 10 Jahren, Community Management wahrscheinlich oder sogar länger, und haben es aber sehr lange als so eine Art Customer Service irgendwie verstanden, ne? Es kommt eine Frage, wir beantworten sie und fertig. Und auf einmal muss man eigentlich viel mehr in die Proaktivität gehen und auch Dinge schon entweder vorausahnen oder präsent sein, auch für Themen, die gar nichts speziell mit der eigenen Marke zu tun haben, sondern ja, wenn der Kulturkampf dann irgendwie auf einmal in den Kommentarspalten eines viralen Videos irgendwie stattfindet, ne, darauf vorbereitet sein, aber auch darauf, dass man ja auch sogar viel mehr rausholen kann aus Community Management, ne? Also wie würdest du das beschreiben? Also was ist es abseits des klassischen Kommentare-Beantwortens eigentlich, dieses neue Level von Community-Management?
Also ich glaube, wir müssen, oder ich finde da ein Wort immer sehr entscheidend. Also wenn wir wirklich sagen, wir reden von Wertschöpfung. Also das, ich bekomme oft die Frage gestellt, so, hey, was bringt uns das eigentlich, ne, Kommentare zu beantworten? Oder wie du gerade sehr treffend gesagt hast, hey, unser Customer Service macht das. Der beantwortet nebenbei die Kundenreklamation auf Facebook, auf Insta oder wo auch immer. Aber irgendwann kam auch der Zeitpunkt, wo man tatsächlich sagen musste, hey, wir müssen weg von diesem Reaktiven, ne? Weil das Community Management sehr stark auf Basis von Emotionen funktioniert. Und auch da habe ich das damals so ein bisschen für mich persönlich gemerkt, was das eigentlich auslösen kann. Ich hatte vor vielen Jahren, das ist auch schon über 10 Jahre her, mal einen Beitrag auf Facebook der Bundesregierung gesehen und habe gedacht, boah, da kommentierst du jetzt mal. Den Beitrag finde ich wirklich cool. Und irgendwie 2 Stunden später habe ich einen Push auf mein Smartphone bekommen, der Bundesregierung gefällt dein Kommentar. Und ich war direkt so, boah, voll der emotionale Effekt, der irgendwie ausgelöst wurde. Und da habe ich dann gedacht, stopp, das muss doch bei anderen Menschen auch so sein. Also wirklich so, sie kommentieren einen Beitrag und sie werden honoriert in Form eines Lobs, in Form einer Antwort, und es löst was aus. Weil auch ich irgendwie direkt so, auch damals zu meiner Freundin oder zu meinen Freunden gesagt habe, ey, guck mal, die haben meinen Beitrag, die haben meinen Kommentar geliked, ne, total cool. Und das war so auch mit der springende Punkt, wo ich gesagt habe, das Community Management ist einfach viel mehr als Frage-Antwort spielen. Also wir müssen, und das ist so das Next-Level-Community-Management, wir müssen aus einem reaktiven Modus viel mehr in dieses Proaktive rein. Wir müssen auch Kommunikationsanlässe suchen, weil potenziell jeder User-Kommentar stellt für mich eine Möglichkeit dar, mit dem User zu interagieren. Das kann in Form eines Rezept-Postings sein. Wenn jemand schreibt, super lecker, auch darauf kann ich antworten. Auch da kann ich einen Dialog mit dem User führen, der bei dem Gegenüber einfach auch nachhaltig irgendwie im Kopf bleibt. Und er denkt, boah, hey, voll cool, wie die Marke hier mit mir gesprochen hat. Die haben auf Augenhöhe kommentiert. Und im besten Fall gehe ich da nächste Woche einkaufen, wenn wir jetzt mal so am Beispiel Lebensmitteleinzelhandel auch bleiben. Und ich finde, das ist auch wirklich beim Next-Level-Community-Management wichtig ist, so eine Form von Demokratisierung irgendwie zu etablieren. Ich weiß noch, vor 10 Jahren, da hat man irgendwie nur Kommentare beantwortet, wenn der User einen blauen Haken hatte. Mein Gott, ist verifiziert. Also man hat schon so eine Form von Klassengesellschaft irgendwie etabliert, was völlig falsch ist. Und wenn man heute sagt, wir behandeln wirklich jeden User gleich, auch völlig egal, ob es vielleicht ein negativer oder ein positiver Kommentar ist. Wir setzen uns aber auf Augenhöhe mit jedem User da draußen auseinander, und vor allem wir schaffen dadurch eine Form von Greifbarkeit. Du wirst als Marke auf einmal total nahbar, wenn du so mit den Usern in deinen Kommentaren interagierst. Und ich finde auch, was ein ganz wichtiger Punkt war bei dieser Entwicklung zum nächsten Schritt oder zum nächsten Level, ist das Thema Individualität deutlich besser zu fokussieren. Also ich erinnere mich auch noch vor 10 Jahren und leider auch heute noch bei vielen anderen Marken, wie stark mit Textbausteinen gearbeitet wird.
Ja.
Auch in der öffentlichen Kommunikation. Und das finde ich.
Die schon vorher komplett freigegeben worden sind, genau, ne, durch 7 Schleifen oder so gegangen sind und man sich nur aus den freigegebenen Elementen bedienen darf. Ja, das kenne ich auch noch aus der Zeit.
Ich glaube, man unterschätzt die User, wie schnell die sowas erkennen auch. Also das, und man wird dann abgestraft. Und ich sage auch immer, bevor wir mit Textbausteinen antworten, dann lasst uns lieber gar nicht antworten. Also dann sitzen wir es aus, weil ich finde, du demaskierst dich als Marke auch so ein bisschen selbst damit.
Ja. Der Anspruch ist einfach zu hoch geworden mittlerweile, ne? Und es ist ja auch so, dieses Community-Management findet einfach längst nicht mehr in den DMs statt, so wie es halt lange Zeit am Anfang war bei Facebook, sondern der Hauptschauspielplatz, die Bühne, ist ja öffentlich, im Grunde unter reichweitenstarken Videos oder auch nicht reichweitenstarken Videos, aber halt in offenen Kommentarspalten. Gerade durch TikTok hat sich das irgendwie, finde ich, auch nochmal so ein bisschen verändert, oder? Dass so viel mehr Augenmerk auch auf die Kommentarspalten irgendwie gelegt wird und die Leute das aktiv konsumieren, wie so eine Art Entertainment-Kanal irgendwie.
Voll, unterschreibe ich sofort. Und das, finde ich, ist auch so ein Punkt, den wir dann versuchen zu etablieren, zu sagen, für uns geht's über das Next Level Community Management noch so ein bisschen hinaus. Also wir wollen so die nächste Stufe, die nächste Evolutionsstufe erreichen und sagen, für uns ist das schon ein kulturelles Thema, weil also Marken sind eben auch Teil einer Gesellschaft. Und du hast es gerade sehr treffend angesprochen. Eben, es findet eben nicht nur bei dir statt. Also Community Management findet überall statt. Es findet in relevanten Subcommunities statt, die ich für mich als Marke auch erstmal definieren kann. Es findet aber auch unter reichweitenstarken Videos statt. Und es findet auch einfach in User-Generated Content statt, den immer noch viel zu viele Marken irgendwie komplett ignorieren. Und das alles so ein bisschen aus der Kulturbrille zu betrachten, ist auch der Grund, warum wir dann sagen, hey, für uns ist das ist der neue Begriff von Community Management für das Thema Cultural Community Management. Also wir wollen Teil einer Popkultur sein oder wir wollen auch das Thema Community Management einfach als Pop, also nicht mehr nur noch als popkulturelles Phänomen irgendwie darstellen. Wir wollen sagen, es ist eine Kultur, die so stark etabliert wird, dass sie auch irgendwann mal hoffentlich, und da bin ich sehr guter Dinge, als gleichwertige Disziplin zum Social Media Marketing beispielsweise auch stattfinden kann.
Ja.
Weil, und ich glaube, und wenn man das am Ende mit einem Satz irgendwie versucht zu definieren, ist Community Management heute auch nichts anderes als Content Creation.
Auf den Punkt wollte ich nämlich gerade. Ich wollte gerade reinbringen, Kreativität, ne, hat auch einfach so einen hohen Stellenwert mittlerweile im Community Management. Die kommt ja dann genau da rein, wo du dann eben so ja schöpferisch und proaktiv sein musst, ne, aus einem einfachen User-Kommentar dann etwas zu machen, darauf zu antworten, Text auch als Kunstform zu verstehen oder als kreativen Ausdruck sozusagen zu nutzen, ne, mit dem man dann antworten kann. Da sind ja auch so geile Dinge mittlerweile irgendwie also passiert. Man sieht halt, ne, dass da wirklich viel in Kreativität reinfließt, alleine schon in die Gestaltung von solchen Antworten, diese individuellen dann, ne? Und womit man ja dann auch Reichweite aufbaut, ne? Also am Ende funktionieren die ja.
Und ich finde, dass wenn man das so ein bisschen gegenrechnet, auch einfach aus Sicht von Media, ne? Also was so der Äquivalenzwert sein kann, wie viele Menschen ich erreiche durch Kommentare und dafür irgendwie überhaupt kein Media-Spending brauchte. Das ist immer noch so ein bisschen das Unterschätzte an der ganzen Stelle. Ich will damit gar nicht irgendwie das andere Disziplin schlecht reden, aber ich will einfach nur aufzeigen, was Community Management auch für ein Potenzial mitbringt, was viele, viele Menschen da draußen einfach immer noch nicht verstanden haben.
Ja, das ist nämlich auch so ein bisschen der nächste Punkt, ne, Messbarkeit, weil viele ja bestimmt dann erstmal so diesen Punkt machen, erstens, was bringt es mir und wie ist das messbar? Das geht doch gar nicht. Auf was für KPIs oder Werte schaut ihr da abseits, also Reichweite können wir schon mal als ersten Punkt eigentlich nehmen, ne? Also die bauen ja mittlerweile auch, also ja, man kann Awareness sozusagen neu schaffen mit Kommentaren beispielsweise. Aber was gibt's noch?
Viel, viel. Also ich finde erstmal, die Frage ist super spannend, weil auch wir uns oft dieser Frage stellen müssen, wie ist Community Management messbar, ne? Und ich versuche meistens mit so ein bisschen mit einer Gegenfrage zu starten, weil ich erstmal sage, meint ihr messbar oder monetarisierbar? Weil wir können Community Management nicht monetarisieren. Also kein Autohändler, kein Einzelhändler wird am Ende durch Community Management ein Auto mehr verkauft haben oder 3 Packungen Schinken mehr verkauft haben. Das ist einfach, es kann möglich sein. Es ist aber nicht messbar in der Form, zumindest noch nicht. Aber wir haben so viele andere KPIs, die einfach auch unglaublich wichtig sind, die am Ende zeigen, hey, guck mal, was ihr eigentlich für einen Impact auf eure Marke habt, nur durch Community Management. Und da ist ja neben Reichweite, aber auch so Themen wie Sentiment-Analysen zu machen. Ich finde, da gibt es wunderbare Beispiele, die immer gerade aus Kampagnenmarketing zeigen, wenn Kampagnen ausgewertet werden und irgendwie, ich sag mal, ein Reporting Richtung Management platziert wird und sagt, hey, guck mal, wir haben 10 Millionen Menschen erreicht, wir haben 200.000 Kommentare generiert, alles super geil, Kampagne war ein toller Erfolg. Wenn du in die 200.000 Kommentare reinguckst, siehst du davon aber 190.000 negative. Darüber spricht dann am Ende auch oder spricht derzeit auch irgendwie noch nicht so richtig jeder. Und deswegen finde ich diese qualitative Auswertung aus Community-Management-Sicht enorm wichtig. Und auch da sind viel zu viele Unternehmen noch nicht an der Stelle irgendwie angelangt, das zu machen, weil wir zum Beispiel auch für die Marken, die wir betreuen, wirklich eine ongoing Sentiment-Analyse betreiben. Das erfordert unfassbar viel Ressourcen natürlich, weil auch wenn KI irgendwie voll on the run ist, sie kann immer noch nicht Sarkasmus und Ironie so richtig identifizieren und auch am Ende dann, ich sag mal, charakterisieren. Was wirklich bedeutet, wir müssen dafür Sorge tragen, dass jeder Kommentar mit einem Sentiment versehen wird und am Ende eines Monats oder am Ende einer Woche auch ein Stimmungsbild dargestellt wird. Wir haben da für viele Marken auch tatsächlich Analysen gefahren, die gezeigt haben, hey, das war euer Sentiment ohne Community Management. Seitdem wir da sind, nach 12 Monaten, sieht das Sentiment aber wiederum so aus. Wir haben auch da ein witziges oder ein sehr interessantes Beispiel. Das zeigt, als wir für eine Marke gestartet sind mit dem Community Management, lag das positive Sentiment im Schnitt über alle Plattformen hinweg bei 59%. Also sprich, 59% aller Kommentare auf den Accounts waren positiv. Nach 12 Monaten haben wir das Ganze nochmal analysiert und haben festgestellt, jetzt liegen 87% aller Kommentare im positiven Bereich. Das kann man jetzt sagen, ja, liegt es am Community Management oder nicht? Vielleicht nicht nur, aber man muss das so ein bisschen, ich sag mal, aus einer anderen Perspektive betrachten, wenn wir sagen, hey, durch das Community Management haben wir es ja geschafft, auch Content-Strategien zu optimieren. Also sprich, wenn jemand sagt, hey, eure Kampagne war totaler Mist oder ständig nutzt ihr das und das in euren Videos, könnt ihr das nicht anders machen? Diese Information, und das ist, was ich vorhin erwähnt habe, zum Thema Wertschöpfung, diese Information wirklich anzufassen, zu verarbeiten und ins Unternehmen reinzutragen. Das ist halt die Kunst am Ende zu sagen, ich habe mit Community Management auch einen Impact auf meine Marke schaffen können. Und aufgrund aufgrund dieser Vorgehensweise habe ich es geschafft, dass die Stimmung auf meinen Social Accounts einfach eine ganz andere ist und im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen ist.
Ja. Genau, Wertschöpfung, also passt ja da auch voll rein. Ne? Du kannst einerseits das Kundenfeedback rausziehen, ob es jetzt Negatives ist oder sogar Positives. Und was dann auch nochmal der nächste Step ist, hin zu diesem Punkt Content sozusagen, was ja auch mittlerweile passiert, Kommentare inspirieren teilweise Content-Formate oder so. Ne? Du hast einen Beitrag und den greift man dann auf und die Marke macht ein Video dazu, zu irgendwie dem Typen, der sagt, boah, ich liebe Marmeladenbrot, ich mache es immer so und so oder so, geht mit Rezepten vielleicht am ehesten, aber mit ganz vielen anderen Sachen auch. Das finde ich auch eine spannende Entwicklung, dass viele Marken das mittlerweile wirklich aufgreifen und Kommentare sozusagen nutzen als Springboard in Kreation, die dann gezeigt wird.
Voll, finde ich, das ist auch endlich der Punkt, wo wir hinkommen müssen. Ne? Also wo ich sage, Community Management ist eben, von vor 10 Jahren war es vielleicht Kommentare beantworten, aber jetzt reden wir wirklich davon, eine Community oder User wirklich in meine Content-Strategie oder auch in meine Redaktionsplanung zu integrieren. Also ich meine, alle reden davon, 2025 wird das Jahr des Community-Marketings, aber so richtig verstanden hat es irgendwie auch noch nicht jeder.
Und das sagt man auch seit 5 Jahren, habe ich das Gefühl. Ich war schon mal in so vielen Clubhouse-Talks 2021, wo es nur um Community ging, also...
Ja, und das mich auch nicht so ganz oft genug wirklich massiv geärgert habe und gesagt habe, hey, was heißt das denn für euch? Ne? Mm. Ja, wir machen total cooles Community Management. Ich denke so, ja gut, das sehe ich nicht. Ne? Also 5000 unbeantwortete Kommentare irgendwie. Ich habe mal einen Selbsttest gemacht, auf eine DM habt ihr bis heute nicht reagiert, aber ihr redet von Community Marketing und da gibt es echt wenige Brands, die das wirklich so durchspielen, das Game und diesen Begriff dann verstanden haben, zumal ich, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, viele noch nicht so richtig differenzieren können zwischen Audience und Community. Also alle reden davon, wir haben eine Community, aber im Grunde genommen, wenn man ehrlich ist, bespielen 7 von 10 Marken eigentlich nur eine Audience in der Hoffnung, vielleicht irgendwann mal eine Community aufbauen zu können.
Ja, bevor wir auf diesen Begriff gehen, würde ich mal sagen, lass uns mal über die sprechen, die es schon verstanden haben, über die guten Player im Game sozusagen. Ne? Wen siehst du da tatsächlich, den man jetzt vielleicht sich mal rauspicken kann und die Leute auch für sich mal ein bisschen durch die Kommentare swipen können gleich und schauen, hey, was ist denn Best Practice?
Ich würde jetzt sagen, alle Marken, die wir betreuen. Aber
natürlich, ja, das ist ja klar. Du darfst gerne natürlich vor allem eigene nennen, aber whoever. Ja.
Also ich glaube gerade das Beispiel Deichmann ist hier auch nochmal echt positiv hervorzuheben. Also ja, auch hier Spoiler, wir betreuen sie ja seit über einem Jahr schon im Community Management. Und auch das, kurz off-topic, ist ein wichtiger Punkt, wirklich zu sagen oder als Marke auch zu erkennen. Community Management kaufe ich irgendwie nicht mit ein bei einem Pitch für 100 Euro bei der Content-Agentur, sondern ich sollte schon den Schritt gehen und sagen, das ist eine Disziplin, die ich, wenn ich sie überhaupt outsource, wohlgemerkt, an Spezialisten outsource und nicht irgendwie an verschiedenen Generalisten. Und bei Deichmann hat man es wirklich dann in diesem Zusammenspiel aller beteiligten Agenturen und Social-Team geschafft, eine große Community aufzubauen. Ich meine, jeder hat den Paw Patrol-Schuh für Erwachsene mitbekommen, der irgendwie aus der Community heraus entstanden ist, der durch starkes Community-Management irgendwie kreiert wurde. Das Thema Beat the Brand, was dann auch irgendwie von der Community gefordert wurde, über das Community-Management weiterentwickelt wurde und dann irgendwie in so einem tatsächlich ersten Live-Event gegipfelt ist. Also das ist da so eine Marke, wo ich sage, hey, da kann man sich auch selbst ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ne? Und darüber hinaus gut, sehe ich immer noch, und das sage ich aber auch seit vielen Jahren, tatsächlich beide Aldi-Häuser als mit Benchmark im Community-Management, weil dort einfach, und das hat die Werben und Verkaufen ja interessanterweise erst vor ein paar Wochen bestätigt, wirklich teilweise Maßstäbe im Community-Management gesetzt werden, einfach weil dort extrem hohe Antwortraten herrschen. Also wirklich jeder Kommentar wird angefasst, nahezu jeder Kommentar wird beantwortet, wird unfassbar schnell beantwortet und einfach unglaublich individuell. Und wir haben da auch schon witzigerweise diverse Apinio-Umfragen zu durchlaufen lassen und Aldi Süd taucht da immer wieder in den Umfragen auf zum Best Practice des Community Managements. Mhm.
Würdest du sagen, dass das über alle Plattformen hinweg schon gleich weit entwickelt ist, diese Art des Next-Level-Community-Managements, nenne ich das jetzt mal, weil wir haben jetzt gerade sehr viel von TikTok gesprochen, ein bisschen, also Facebook wurde auch noch erwähnt. Wie schaffen Marken das, über verschiedene Plattformen hinweg sozusagen auch dieses Niveau so zu halten? Ne? Wie siehst du das so gerade? Ja, wer fällt vielleicht ein bisschen ab, ne? Oder wird stiefmütterlicher noch behandelt als Plattform, als andere?
Also ich glaube, man sollte die nicht unbedingt alle miteinander vergleichen, weil ich finde einfach, jede Plattform hat immer noch seine Daseinsberechtigung. Auch ein Facebook ist immer noch gerade für Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, unglaublich relevant. Aber ich muss die alle wirklich einzeln als Plattform für sich betrachten. Also ich sehe tatsächlich immer noch viele Unternehmen, die irgendwie ihre Blaupause haben. So, wir haben jetzt hier 5 Praktikanten, 5 Werkstudenten. Und lassen die mal auf alle Plattformen los. So funktioniert es oder so kann es aber auch einfach nicht funktionieren. Ich muss tatsächlich mittlerweile auch einfach eine Strategie für mein Community-Management aufbauen. Es müssen nicht 200 PowerPoint-Folien sein, aber das müssen Guidelines sein, existierende Guidelines, Handbücher und Strategien, die aufzeigen, wie bewege ich mich als Marke auf welcher Plattform. Völlig unabhängig davon, wie relevant diese Plattform für mich jetzt in meinem Marketing-Mix dann überhaupt ist. Also zum Beispiel, du kannst auf Instagram nicht mit einem sehr geehrte Damen und Herren in die Kommentare sliden. Ja. Und, auch da wirst du schneller abgestraft, als du irgendwie gucken kannst. Wohingegen du auf Facebook nicht mit, ich sag jetzt mal ganz salopp, irgendwie Gen Z-Sprech in die Ecke kommen kannst. Ich habe Marken gesehen, die das versuchen. Die werden aber auch da sehr schnell tatsächlich ich will jetzt fast sagen, outgecalled von der Audience. Aber die werden da auch sehr schnell entlarvt und als wenig authentisch bewertet.
Ja, weil das Publikum irgendwie diesen Anspruch mittlerweile hat, ne, verstanden zu werden. Und sie wollen, dass die Marke sich ja einlässt auf die jeweiligen Codes und die Art, sich zu unterhalten, zu sprechen oder auszudrücken. Das auf jeden Fall. Dann lass uns jetzt mal diese Gegenüberstellung kurz machen, weil du es eben aufgeworfen hast und ich fand das total spannend, dieses Audience versus Community. Was unterscheidet es denn? Ab wann habe ich denn wirklich eine Community und kann darauf auch stolzerweise hinweisen als Brand?
Also ich glaube, es gibt Indizien dafür, wann ich eine Community habe, aber es gibt jetzt keinen festen Schwellenwert, den ich irgendwie ausmache. Also das, ich finde, du erkennst das meistens daran, wenn sich erste Power- oder Super-User bilden. Also wenn du feststellst, es gibt hier User, die immer wieder in meinen Kommentaren aktiv sind, die immer wieder meinen Content kommentieren oder die tatsächlich auch mit anderen Usern in meinen Kommentarsektionen, Kommentarspalten, wie man es auch nennen möchte, interagieren. Und das ist der Punkt, wo ich sagen muss, stopp, jetzt haben wir so erst oder wir in diesem typischen Community-Life-Cycle merken wir jetzt gerade, wir bewegen uns in die nächste Stufe oder in das nächste Level. Jetzt muss ich aber auch Maßnahmen ergreifen, das weiter zu spinnen oder weiter zu bauen. Und da finde ich, solltest du einfach diese Super-User schnellstmöglich belohnen, an dich binden, irgendwie auch privat, also nicht privat, sondern als Marke anschreiben und sagen, hey, wir stellen dir fest, dass du immer wieder bei uns im Content aktiv bist, das finden wir total geil, mach weiter so und mit einem Gutscheincode belohnt, wie auch immer. Und daraus, also das auch das löst ja beim Gegenüber was aus, so diese Form von, hey, jetzt bin ich irgendwie Markenbotschafter für eine Marke, weil ich die Marke einfach total cool finde. Und meistens fängt das Rad sich dann auch von selbst an zu drehen. Also daraus resultierend baut sich eine Community auf. Und das sehe ich dann auch in meinen Zahlen, ob es die Engagement-Raten sind, ob es auch die Follower-Zahlen sind. Das ist auch eine KPI, die gerne jetzt immer noch sehr intensiv diskutiert wird. Aber das sind so die Punkte, wo ich sage, wir schaffen es gerade aus einer Audience, User rauszuziehen und eine Community zu schaffen.
Das sieht man in den Mustern, finde ich, die du gerade beschreibst, ja auch super stark in so klassischen Twitch-Streamer-Communities zum Beispiel, ne, wo ja auch alleine durch die Art der Plattform irgendwie, da kannst du ja irgendwie selber als Kommentierer auch so eine Art Superfan und Moderator sozusagen sogar werden, ne, wenn du so einen gewissen Status erreicht hast. Habe ich gerade Parallelen irgendwie wahrgenommen in der Beschreibung. Also, dass du schon so eine Art Inner Circle hast, die dann sich untereinander auch kennen und begreifen als quasi Mitglieder dieser Gemeinschaft und dann auch auf die anderen einwirken, ne?
Ja, und du hast dadurch eben auch oft den Vorteil, dass sich so eine Community irgendwie von selbst reguliert und auch moderiert. Also so dieses, ich muss meine Augen nicht mehr überall haben, weil Peter Müller ist schon so aktiv, der ist auch nachts irgendwie bei mir auf der Seite und regelt das schon. Und das ist so das höchste Gefühl, was ich dann als Community Management auch erreichen kann.
Kommen wir jetzt mal zu den etwas unschöneren Seiten. Du hast es eben schon anklingen lassen. Mittlerweile ist in den Kommentarspalten eben auch so diese, ja, wahrscheinlich große, viel beschworene Spaltung der Gesellschaft teilweise auch sichtbar, ne? Also ihr werdet da sicher auch mit sehr, sehr vielen unschönen Seiten eben konfrontiert, mit Hate Speech, Rassismus und Co. Wie geht ihr damit um und was würdest du auch sagen? Also ich meine, du hast ja das Team sozusagen bei dir, ne? Wie schulst du gegebenenfalls auch die Leute? Weil man muss erstens ein dickes Fell haben, man muss auch eine Haltung haben, würde ich jetzt mal irgendwie voraussetzen, ne? Aber wie siehst du das? Wie geht ihr damit um?
Also erstmal ja, ich kann das voll bestätigen. Also ich würde jetzt mal über den Daumen gepeilt sagen, 30-35% unserer Arbeit besteht seit 12 Monaten, 18 Monaten nur noch daraus, Hasskommentare zu verbergen, zu löschen, User zu sperren, zu melden, wie auch immer, weil wir einfach wirklich eine Verrohung der Kommentarspalten erkannt haben oder immer noch erkennen und das auch irgendwie kein Ende nimmt gerade. Ich hatte das ja eingangs auch mal erwähnt. Ich finde, die Hemmschwelle zu kommentieren ist deutlich geringer geworden und sie wird auch fast non-existent. Also wo vor 12 Monaten vielleicht noch ein rassistischer Kommentar geschrieben wurde, wird heute tatsächlich ein rassistischer Kommentar mit Mordaufruf geschrieben. Und das sind auch Kommentare, die wir jeden Tag lesen müssen, was auch tatsächlich ein sehr schreckliches Thema ist und auch bei jedem anders ankommt. Ja, wir sind bei Alondra jetzt 17 Köpfe. Und viele davon, also ich sag mal, meine Wenigkeit eingeschlossen, machen das jetzt schon viele, viele Jahre. Uns belastet das nicht. Also wir können den Laptop ausmachen und sagen, alles klar. Es gibt aber auch Kollegen und Kolleginnen, die tatsächlich damit zu kämpfen haben, die das irgendwie mit nach Hause nehmen, die das dann doch auch belastet und beschäftigt. Ich kenne da auch schon persönliche Fälle aus meinem beruflichen Umfeld, die da gesagt haben, ich brauche mal eine Pause für ein paar Monate. Wie wir damit umgehen, um das irgendwie, oder um ein Ventil zu schaffen, sagen wir mal so, ist zum einen, dass wir jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin mittlerweile auch ermöglichen, einmal im Monat psychologische Beratung zu nutzen oder irgendwie zu Rate zu ziehen, auch kostenlos, aber ich sag mal auch Firmenkosten, weil wir einfach glauben, dass dieses Thema Hassrede, es wird auch jetzt die nächsten Jahre nicht weniger. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht vor verstecken. Und ich glaube, diese Angebote, einfach wirklich mal mit Psychologen, Psychologinnen drüber zu sprechen, ist schon sehr viel wert, auch in einem völlig anonymen Raum. Also ist jetzt nicht irgendwie so, dass dann im Anschluss ich da die Ergebnisse erfahre. Das möchte ich auch gar nicht. Aber auch einfach zu sagen, hey Leute, wenn euch das zu viel wird, schafft euch vielleicht eure eigenen Ventile. Ne?
Ja.
Schreit ins Kissen, keine Ahnung, läuft einmal um den Block oder tauscht euch aus. Also wir haben auch aufgrund unserer Remote-Kultur sind wir sehr auf Teams angewiesen. Wir haben verschiedene Chatrooms erstellt. Wir haben auch Chatrooms erstellt, wo man wirklich einfach mal seine schlechte Laune rauslassen kann. Also wird dann ein Kommentar gedroppt und sagt, guckt euch diesen Hasskommentar an, ich krieg schon wieder zu viel, und dann tauscht man sich im Team kurz darüber aus. Und ich glaube, das ist super wichtig, weil wir haben ja gestern erst einen Vortrag zugehalten zum Thema auch gesellschaftliche Verantwortung als privatwirtschaftliches Unternehmen. Man glaubt kaum, was man da mittlerweile liest. Und man glaubt auch kaum, wie wenig Verantwortung die Plattformen da mittlerweile übernehmen. Also es ist trotz Wortfilter, trotz Blacklists gehen die Kommentare irgendwie durch, weil irgendwie entweder die technische Infrastruktur nicht passt, oder, und das finde ich am erschreckendsten, weil diese Usergruppen mittlerweile sehr gut wissen, wie man solche Wortfilter umgehen kann.
Ja.
Und das bedeutet für uns, wie gesagt, am Ende, dass ein Großteil unserer Arbeit daraus besteht, solche Kommentare zu löschen.
Das war jetzt auch so meine nächste Frage als Marke, ne, die sich dem sozusagen ja auch oder damit konfrontiert sieht. Ich glaube, früher gab es noch manchmal eher den Hang zu sagen, wir stellen uns dem entgegen, wir argumentieren, wir sagen, warum das nicht geht, bevor wir irgendwas löschen. Und das hat sich aber strategisch schon verändert. Also ich sehe es aktuell, aber du kannst gerne widersprechen oder sagen, wie ihr es macht, schon eher die Tendenz dazu, dass man empfiehlt, nee, da bringt es gar nichts, in irgendeiner Art Austausch zu gehen. Lieber nehmen wir dem die Plattform sozusagen und löschen, sperren, blockieren oder melden jeweils die Personen, die es machen, ne?
Oh, ich bin da tatsächlich zwiegespalten. Also es auf der einen Seite, also beziehungsweise wir versuchen das immer zu differenzieren in tatsächlich sachlicher Kritik und, ich sag jetzt mal, wirklich Bullshit. Also wirklich ja. Hasskommentare. Und auf Basis dieser Bewertung versuchen wir dann auch wirklich in den Austausch zu gehen. Wenn wir jetzt mal das Beispiel Rassismus einfach nehmen, sehen wir viele Kommentare, die wirklich einfach rassistischer Natur sind, wo wir sagen, die gehören verborgen, die gehören gelöscht, der User gehört gesperrt. Es gibt aber auch User, die, und auch da ist es dann wieder wichtig, das zu erkennen, die ihren Rassismus erstmal in total eloquenter Form packen und irgendwie versuchen, da auf super intelligente Art und Weise der Marke Kritik an den Kopf zu werfen. Aber es gibt auch wirklich User, die einfach sachlich Rückfragen zu stellen. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Werbekampagne, und dort sind POCs Teil dieser Werbekampagne. Es gibt das eine Lager, das, ich sag mal, über Nacht komplett seinen Rassismus da freien Lauf lässt, die wir sofort löschen, verbergen, sperren. Es gibt aber auch User, die wirklich fragen, warum ist das so? Warum sehen wir in euren Werbekampagnen seit, keine Ahnung, 6 Monaten, immer mehr schwarze Menschen? So wird das meistens ausgedrückt. Da sagen wir schon, hey, da gehen wir in den aufklärenden Dialog. Da versuchen wir auch klarzumachen, dass wir am Ende alles Menschen sind. Also ganz gleich welche Hautfarbe, ganz gleich welche Rasse, welche Ethnie, welche Religion. Und darum geht's am Ende. Und dann solche Menschen oder solche User verstehen das auch. Da kommt ein Danke zurück, das wird irgendwie verstanden. Und bei den anderen, da bin ich ganz bei dir, auch da gibt's eher die Haltung oder die Haltung der Unternehmen, die sagen, da brauchen wir nicht drauf eingehen.
Ja.
Aber wie du sagst, so ein bisschen den dritten Weg, solche User einfach mal outzucallen. Ne? Und auch das machen wir. Einfach um zu sagen, hey, du bist hier gerade mit deiner Meinung völlig auf dem Holzweg. Das werfen wir dir jetzt auch mal an den Kopf. Weil ich glaube, und das ist eine sehr unterschätzte Zielgruppe, nenne ich es immer, diese stillen Mitleser. Ne? Also was du da an Lob generieren kannst und an Haltung, indem du einfach wirklich mal sagst, okay, ich outcalle dich jetzt mal.
Ja. Hast du die Serie Adolescence geguckt auf Netflix zufällig? Die wurde jetzt in den letzten Monaten ziemlich gehypt, genau. Ja, da gibt es eine Stelle, das ist jetzt gar nicht Hauptteil der Serie, aber da geht es tatsächlich auch darum, also das ist ja im Endeffekt, spielt in einer jungen Generation, ne, so Schüler untereinander, da gibt es dann einen Mordfall und im Nachhinein werden die Kommentare zwischen Täter und Opfer sozusagen gelesen auf Instagram. Und der Detective sozusagen, der halt ältere Generation ist, irgendwie so Mitte 40, Anfang 50 vielleicht, kriegt von seinem Sohn dann erklärt, der unbeteiligt ist, was diese Kommentare bedeuten. Und so, das wird so ein richtiges Decoding. So, ja, das Emoji und das Emoji, das bedeutet, sie hat ihm jetzt damit gesagt, dass er kein echter Mann ist und dass er schwach ist. Und das hätte ein Erwachsener, in Anführungszeichen, also so nie rauslesen können. Also es gibt ja mittlerweile auch so eine komplett eigene Sprache in verschiedenen Generationen und Subkulturen ja auch, die ihr ja als Community Manager teilweise auch noch mal so ein bisschen herausdeuten müsst, ne, wo AI uns nicht helfen würde, wie du eben schon gesagt hast, selbst an Sarkasmus scheitert das manchmal, wo man aber ja dann auch sich so richtig irgendwie noch mal reinfühlen muss in verschiedene Gruppen. Da hätte ich auch mal gerne noch eine Frage, weil ich glaube, gerade in diesen rechten Gruppen ist das ja teilweise schon so, dass man gewisse Codes benutzt. Ja. Allein die blauen Herzen, ne, würde ja jetzt keiner sagen, dass ein Herz böse ist, aber wie das sich jetzt schon durchgezogen hat als Statement, ist ja faszinierend, ne?
Total. Also ich finde es auch sehr spannend, dass du das ansprichst, weil wir führen tatsächlich einen Katalog über dekodierte Sprache in Form von Emojis. Krass. Weil wir einfach feststellen, das wird immer mehr. Also ob es jetzt, wie du sagst, das blaue Herz ist, der Kiwi-Emoji, der Transfeindlichkeit ausdrückt, das würde man gar nicht wissen. Und ich finde gerade in Großkonzernen, ich sag mal auf Top-Management-Ebene, wo ja immer noch so ein bisschen auch das grundsätzliche Verständnis für Community-Management fehlt, ist sowas noch viel mehr mind-blowing, ja, sagen wir mal so. Weil die Leute einfach feststellen, hey, so ist doch nicht schlimm, da haben jetzt 30 Leute eine Kiwi gepostet, ist doch völlig in Ordnung. So, nee, stopp, das kommt alles aus einer Ecke aus einem Spektrum. Und die wollen damit einfach ihre Transfeindlichkeit ausdrücken. Das gilt genauso wie vor etwa anderthalb Jahren, als der Palästinenserkrieg mit Israel wieder ausgebrochen ist, wo wir gesehen haben, dass Tausende von Usern einfach eine Wassermelone als Kommentar posten. Und die Wassermelone eben auch für Free Palästina steht. Wo wir auch gesagt haben, mal die Komplexität dieses Konflikts völlig ausgeklammert, aber gesagt haben, als privatwirtschaftliches Unternehmen muss ich diese Kommentare nicht stehen lassen, weil ich mich auch einfach politisch nicht positionieren möchte. Könnte man jetzt auch eine Grundsatzdiskussion zu führen, weil lasse ich sie stehen, ist es ein politisches Statement, lösche ich sie, ist es irgendwie auch ein politisches Statement. Ja. Aber am Ende geht es auch so ein bisschen darum, einfach einen Safe Space für meine Community zu schaffen und zu sagen, hey, diese Kommentare haben ja einfach grundsätzlich nichts verloren, politische Kommentare, von daher löschen wir die jetzt von vornherein. Und ich finde das Thema, einfach generell das Thema Dog Whistling aus dem rechtsextremen Spektrum ist immer noch viel zu unsichtbar, weil viele Menschen das einfach immer noch nicht erkannt haben. Sei es 88, zwei Blitz-Emojis, wo viele Menschen einfach immer noch nicht verstanden haben, was das eigentlich für eine Symbolik darstellt. Ne? Und das da müssen wir viel mehr in die Aufklärung gehen. Und das gerade bei jungen Menschen finde ich das noch extremer.
Ja. Ja, man sieht die Komplexität eures Jobs auf jeden Fall, ne? Ja. Also es ist irgendwo zwischen gesellschaftlicher Verantwortung, Kreation, Brand Management, also ein Wahnsinn. Mich würde, bevor wir jetzt in den Abschluss gehen, noch kurz interessieren. Es gab jetzt in den letzten 2 Jahren, und daher rührte auch meine allererste Frage so ein bisschen, sind Community Manager Influencer, diesen Trend, dass der Community Manager per se auch zu so einer Art Protagonist stilisiert wird, ne? Mit diesem Super Admin oder so. Also ich glaube, ProSiebenSat.1 haben es viel gemacht auf ihrem Account. Wie hast du das gesehen? Also, dass auf einmal so die Rolle des Community Managers oder dieses Admins eines Kanals auf einmal so gehypt wurde von der Community. War das so eine Art irgendwie auch mal Anerkennung irgendwie für diese Rolle oder eher so eine Spielerei, die halt jetzt auch verpufft?
Ich finde das super wichtig, weil das einfach auch nochmal den Job oder das Community Management und die Relevanz von Community Management massiv unterstreicht. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass seit 2 Jahren alle versuchen, ein zweites ProSieben zu werden. Also das ist so, so die Gefahr, die sich da irgendwie gebildet hat. Ich finde es unglaublich cool und wirklich echt geil, wenn Leute schreiben, boah, ich feiere den Typen, der hinter den Kommentaren sitzt. Auch das lesen wir wirklich auf sämtlichen Marken von uns 10-mal am Tag. Das ist gerade auf TikTok einfach echt auch eine Form von Wertschätzung. Also du sagst, boah, hey, deswegen mache ich den Job, weil die 200 Leute hier schreiben, ich finde den Admin von XY total cool. Was wir aber viel mehr machen, und das ist gerade auf Instagram der Fall, tatsächlich mit Klarnamen zu antworten. Also das jedem Community-Manager, jeder Community-Managerin steht es frei, zu sagen, ich nutze meinen echten Namen oder eben nicht. Das witzigerweise nutzen die meisten ihren echten Namen, und wirklich die Kommentare mit einem Namen abzubinden, sowohl in den Kommentaren als auch in den DMs, weil das viel schön, also für den Gegenüber ein ganz anderes Gefühl entstehen lässt, zu sagen, hey, hier hat ein Steve geantwortet, total cool. Und daraus resultieren, und auch das ist wieder die Kraft von Community Management, daraus entsteht so oft User-Generated Content, wenn ein User wiederum einen Kommentar der Marke in seine Insta-Story packt und sagt, ey, guck mal, ich feiere die Marke voll, vor allem feiere ich Steve total, weil er so cool geantwortet hat. Und das ist, da steckt viel mehr Kraft hinter, als, ich sag mal, eine anonyme Persona oder einen anonymen Admin irgendwie zu etablieren, der da rumposaunt auf TikTok.
Ja, nachvollziehbarer Take auf jeden Fall. Ausblick, hello. Wo geht die ganze Reise hin? 2 bis 3 Jahre, gib uns gerne mal deine Prognose.
Also erstmal hoffe ich, dass die Welle noch bestehen bleibt. Also dass wirklich alle gerade verstehen, hey, Social Media ist keine Einbahnstraße. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Und wir haben auch gerade ja sehr viel über Next Level und Evolution von Community Management gesprochen. Ich glaube, die nächste Form oder das nächste Level wird es sein, Community Management oder das digitale Community Management in die hybride Form zu bekommen. Und das wäre dann, glaube ich, so die Königsdisziplin dessen, was das Potenzial birgt. Es gibt wenige Marken, die das super machen. Also ich nenne da als Paradebeispiel mal gerne Pure Lay, die einfach das Game komplett durchgespielt haben, zu sagen, wir holen unsere Community quasi ins echte Leben oder ins analoge Leben und veranstalten exklusive Community-Events. Wir laden da, keine Ahnung, 200 Leute ein, die Plätze verlosen wir oder wir picken uns die selber raus. Weil das, auch das ist natürlich wieder kein monetarisierbarer Wert am Ende, aber das ist eine Form von Relevanz, die ich schaffe, und eine Form von Brandbuilding, wo ich dann am Ende oder wo am Ende des Weges dann auch steht, jetzt bin ich eine Love Brand. Weil auch das ist ja so ein Punkt, irgendwie jede Marke möchte sich Love Brand nennen, aber auch da weiß nicht jeder so richtig, was das eigentlich bedeutet.
Ja, aber ein relevanter Step kann halt über aktives Community Management im digitalen und im analogen passieren. Also ja, das glaube ich auch. Persönliche Influencer wird auch immer jeder nochmal gefragt. Kann businessbedingt sein, kann aber auch, keine Ahnung, zum Thema, I don't know, Fitness, Ernährung, anything. Wer beeinflusst dich und prägt vielleicht dein Denken und Handeln an der einen oder anderen Stelle?
Boah, das ist total schwierig. Also welche Influencer für mich oder welchen ich sehr gerne folge und welchen Content ich sehr gerne konsumiere, sind tatsächlich die Johnsons, also beide, Anna und Tin. Weil ich auch einfach finde, die sind, oder es ist ein Influencer-Paar, wo ich sage, die können wirklich davon reden, eine Community zu haben. Ne? Also was die in den letzten Jahren aufgebaut haben. Und der eine oder die eine kann auch ohne den anderen existieren. Es ist jetzt nicht so, dass der eine von der anderen profitiert. Und beide doch für sich eine sehr eigene DNA irgendwie auch mit sich bringen. Aber zusammen genauso gut funktionieren. Und auch da einfach und das weiß ich aus persönlicher Erfahrung, beziehungsweise auch von meiner Frau, die auch ein ganz großer Fan der beiden ist, wo Kommentare mal geliked werden, wo auch eine Anna Johnson einfach mal in die Kommentare springt und beantwortet. Wo ich denke, dass das muss ein Influencer oder eine Influencerin tun, um wirklich zu sagen, hey, ich habe eine Community. Und das ist so ein Punkt, der mir da auch imponiert, wo ich sage, hey, die beiden sind stark, da kann ich Daumen hoch geben.
Mega. Das ist sehr gut. Und da könnten wir fast eine zweite Folge noch aufnehmen zum Thema, was Creator eigentlich noch besser machen können, um ihre Community aufzubauen. Das kommt dann vielleicht in ein paar Wochen, Part 2. Aber ich danke dir schon mal total für diesen super hilfreichen Input, für diesen Mehrwert. Und ja, ich glaube, jeder, der sich noch mal tiefer damit befassen möchte, kann ja sowieso entweder direkt mit dir Kontakt aufnehmen oder deine LinkedIn-Beiträge weiter konsumieren. Also ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke, dass ich hier sein durfte.
Das war das Gespräch mit Steve und ich hoffe, ihr nehmt genauso viele Aha-Momente mit oder slidet jetzt vielleicht auch noch mal einmal öfter durch die Kommentarspalten, falls das nicht eh schon zu eurer regulären Routine auf Social Media gehört. Es ist tatsächlich spannend, was man erlebt. Ich glaube, TikTok und Twitch sind da wahrscheinlich schon die interessantesten, aber selbst auf YouTube sieht man ja fast schon ja wie eine eigene Sprache, die sich dort entwickelt und auch eine eigene Art der Kommunikation und des Austauschs der Menschen untereinander. Und man sieht eben, es geht um mehr als Kommentare. Pflege. Es geht um echten Beziehungsaufbau und um ein absolutes Interesse für die Menschen. Da können wir sicher einiges von uns oder für uns mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt es uns gerne, uns beiden, mit einer 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Das geht sehr schnell und hilft Influence, noch mehr Menschen zu erreichen. Ihr findet alle Kontakte zu Steve, zu Alendra Social und den spannenden Cases, die ihr erwähnt hat, natürlich wie immer in den Shownotes. Mega geil, dass ihr dabei wart. Ich danke euch. Bis zur nächsten Folge. Bleibt mutig und nahbar. Macht's gut. Bye, bye.